Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag allerseits, es ist Montag, der 17. Oktober. Herzlich willkommen zum ersten Rabe Info der neuen Woche. Heute stehen bei uns zwei Personen im Zentrum. Zuerst Rudi Winett. Am Wochenende wurde der Bündner für seinen kompromisslosen Einsatz für den Zivildienst geehrt. Und dann unser Kopf der Woche, der Freiburger Wirtschaftshistoriker Heinrich Bortis, will den sozialen Liberalismus statt den Kapitalismus. Durch die Sendung führt sie heute Wilma Rall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Die französischen Sozialisten haben einen Präsidentschaftskandidaten gewählt. Der langjährige Parteichef François Hollande tritt im nächsten Frühling gegen Amtsinhaber Nicolas Sarkozy an. François Hollande gewann die Stichwahl der Parti Socialiste. Mit über 56% der Stimmen lag er deutlich vor seiner Rivalin, der aktuellen Parteichefin Martine Aubry. Es war das erste Mal überhaupt, dass die französischen Sozialisten eine solche Vorwahl organisiert hatten. Sie richtete sich an alle Linkswähler und Wählerinnen des Landes. François Hollande gilt als kompromissbereiter, bodenständiger Kandidat der Mitte. Bis heute Morgen um 7 Uhr haben die letzten Aktivisten und Aktivistinnen den Zürcher Paradeplatz verlassen und folgten damit einer Aufforderung der Stadtpolizei. Die letzten rund 40 Protestierenden sind auf den nahegelegenen Lindenhof weitergezogen. Dort wollen sie ihren Protest gegen die Macht der Banken fortsetzen. Wie die Stadtpolizei mitteilte, gab es seit Beginn der Besetzung am Samstagvormittag weder Sachbeschädigungen noch Lärmklagen. Bis zu 1000 Personen hatten am Wochenende friedlich gegen das Finanzsystem demonstriert. In Thun haben in der Nacht auf Samstag rund 150 Personen ein leerstehendes Haus im Emmi-Areal besetzt. Ziel ist es, im Gebäude ein Jugend- und Kulturzentrum zu schaffen. Die seit langem ungenutzte Liegenschaft soll Freiraum für Konzerte, Infoveranstaltungen oder Ateliers bieten. Laut Mitteilung des Kollektivs Aperon zeigten die zahlreichen Besucherinnen und Besucher, dass ein großes Bedürfnis nach alternativem Freiraum bestehe. Bereits heute Montag soll das Kulturzentrum Aperon wieder geräumt werden, obwohl laut Besetzern von den Eigentümern noch kein Räumungsantrag vorliegt. Die Besetzer fordern eine Zwischennutzung bis im Frühling und haben Gesprächsbereitschaft signalisiert. Die Berner Erziehungsdirektion lanciert den neuen Wettbewerb Tête-à-Tête und will damit Kulturprojekte mit Schulen fördern. Der Wettbewerb soll Kulturschaffende und Schulen dazu motivieren, gemeinsam neuartige Projekte in allen Kunstsparten zu erarbeiten. Schülerinnen und Schüler sollen aktiv an der Konzeption und Durchführung mitwirken. Die Projekte sollen dazu beitragen, dass die Schule vermehrt als Kulturort wahrgenommen wird. Bis Ende Januar 2012 können Projektideen eingegeben werden. Maximal 10 Projekte erhalten Beiträge zwischen 10 und 50.000 Franken für die Umsetzung. Und noch zum Wetter. Über dem Flachland hat es Nebel oder Hochnebel. Bis am Mittag sollte er sich aber auflösen, dann wird es sonnig bei kühlen 11 Grad. Auch der Dienstag beginnt mit Hochnebelfeldern, dann wird es sonnig mit am späteren Nachmittag aus Westen zunehmend Wolkenfeldern bei 16 Grad. Am Mittwoch dann ist es stark bewölkt mit Regen, die Schneefallgrenze sinkt auf 1000 Meter und am Donnerstag ist es veränderlich mit Aufhellungen, aber auch Schauern bei rund 7 Grad.
95,6. Rabe Info.
Wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Am Wochenende wurde Rudi Winett für seinen Einsatz für den Zivildienst geehrt. Rudi Winett erhielt den ersten Ziviva-Preis des Verbandes Schweizer Zivildienstleistender. Der gebürtige Bündner war lange Jahre Leiter der Beratungsstelle für Militärdienstverweigerung und Zivildienst in Zürich. Für Alternativen zum Militärdienst hat er sich schon eingesetzt, als es sie noch gar nicht gab, und nahm dafür sehr viel in Kauf. Im Jahre 1984 hätte Rudi Winett einrücken sollen. Er aber hat sich geweigert, Militärdienst zu leisten und wurde deshalb vor einem Militärgericht zu 5 Monaten Gefängnis verurteilt.
Es war für mich klar, dass es so nicht gehen kann, dass junge Männer einfach gezwungen werden, Militärdienst zu leisten, Gewalt im Prinzip akzeptieren zu müssen und nicht sich einsetzen zu können für eine gewaltfreie Welt. Und da war für mich klar, ich kann da nicht mitmachen.
Rudi Winitz bezeichnet sich selber als Pazifist. Er sei grundsätzlich gegen das Militär. Und für diese seine Überzeugung ging Rudi Winitz 5 Monate ins Gefängnis. Doch nicht nur das, sein Engagement für das Recht auf Militärdienstverweigerung kostete ihm auch seine Arbeit als Psychiatriepfleger. Er wurde entlassen auf Anweisung des damaligen zuständigen Bündner Regierungsrates höchstpersönlich.
Die Konsequenz war dann, dass ich ein Gespräch hatte mit dem Klinikdirektor, der mir mitteilte, er habe vom zuständigen Regierungsrat den Auftrag bekommen, mir zu kündigen. Ich hatte ziemlich Schwierigkeiten, eine Stelle in meinem Beruf als Psychiatriepfleger zu finden. Verschiedene Bewerbungen blieben erfolglos. Mir wurde gerade mitgeteilt, ja, wenn ich nicht Militärdienst leiste, könnte ich gerade gehen. Ich machte dann aber mein Hobby, also dass ich Militärdienstverweigern helfen wollte, auch zum Beruf und wurde Berater auf der Beratungsstelle für Militärverweigert, die damals gerade eben jemanden suchten für diese Tätigkeit.
Leiter der Beratungsstelle für Militärdienstverweigerung und Zivildienst blieb Rudi Winitz ganze 20 Jahre lang. Und so hat er seinen Teil dazu beigetragen, dass seit Mitte der 90er Jahre alle Wehrdienstpflichtigen die Möglichkeit haben, Zivildienst statt Militärdienst zu leisten. Doch obwohl das Tabu mittlerweile gebrochen ist und inzwischen gar die Gewissensprüfung abgeschafft wurde, gibt der Zivildienst immer wieder zu reden. Warum dieses Thema im Parlament immer noch so umstritten ist, erklärt sich Rudi Winitz folgendermaßen.
Ich könnte mir vorstellen, dass gerade die Zusammensetzung des Parlaments sind ja nicht unbedingt die jüngsten Leute, die dann halt sagen, was ich gemacht habe, sollen die anderen auch machen müssen. Ich sehe es dann ja auch in der Psychologie ein Stück weit von überhaupt der Bevölkerung, die hat immer noch das Gefühl offenbar, es gehöre zur Mannwerdung, dass man Militärdienst geleistet hat und den Zivildienst auch heute noch nicht voll als gleichwertige Dienstleistung ansieht, obwohl das eigentlich meiner Meinung nach zu Unrecht ist. Man macht ja dann wirklich etwas, das einen sinnvollen Beitrag zur Gesellschaft gibt.
Für seinen Beitrag für den Zivildienst erhielt Rudi Winitz vergangenes Wochenende den 1. Ziviva-Preis des Schweizerischen Zivildienstverbandes. Und was Rudi Winitz besonders freute, das Laudatio hielt kein Geringerer als der Bündner Bildungsdirektor Martin Jäger. Damit wurde Rudi Winitz gewissermaßen rehabilitiert. Die Bündner Regierung, die ihm einst seine Stelle kündigte, ehrte ihn nun für seine Verdienste. Eigentlich ein Paradox, meint Rudi Winitz.
Eigentlich hat mich halt ein Bündner Regierungsrat entlassen, weil er der Auffassung war, es ginge nicht, dass sie Militärdienstverweigerer in Staatsdiensten seien, hat aber damit eigentlich bewirkt, dass ich selber als Einzelperson doch einiges beitragen konnte zu diesem Wandel in der Gesellschaft. Durch diese Kündigung wurde ja erst bewirkt, dass ich mich lange Jahre für ein Thema engagieren konnte. Und ich denke, doch politisch auch etwas bewirkt zu haben in dieser Hinsicht.
Das sagt Rudi Winitz, Preisträger vom 1. Ziviva-Preis des Schweizerischen Zivildienstverbandes.
Rabe Info 95,6.
Die sozialen Proteste gegen das Wirtschafts- und Finanzsystem halten an. Mit Demonstrationen und Sitzstreiks in Amerika, Griechenland, Italien oder der Schweiz, mit Bewegungen wie Occupy Wall Street oder Echte Demokratie jetzt. Doch nicht nur auf der Straße, auch in den wissenschaftlichen Schreibstuben rauchen die Köpfe. Wir befinden uns am Anfang einer sehr lange andauernden Krise mit düsteren Zukunftsaussichten. Diese These vertreten viele namhafte Ökonomen. Auch der Freiburger Wirtschaftshistoriker Heinrich Bortis ist dieser Meinung. Die Krise kann aber laut ihm auch eine Chance sein. Deshalb fordert Heinrich Bortis den konsequenten Übergang vom neoliberalistischen Kapitalismus zum sozialen Liberalismus. Der Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsgeschichte an der Universität Freiburg ist unser Kopf der Woche. Michael Spahr hat Heinrich Bortis getroffen.
Die Schuldenkrise Europas und der USA hat definitiv auch die Schweiz erreicht. Mit massiven Eingriffen versucht die Nationalbank, den Franken zu stützen. Die Schweiz hilft somit tatkräftig mit, den Euro zu retten. An sich kann die Einführung einer Einheitswährung sehr sinnvoll sein. Auch in der Schweiz gab es früher unzählige verschiedene Währungen. Erst 2 Jahre nach der Gründung des Bundesstaates im 19. Jahrhundert wurde auch der Franken eingeführt. Warum, Heinrich Bortis, scheint die europäische Einheitswährung im Moment zu scheitern?
Mein akademischer Lehrer, das war ein Tessiner, Basilio Biucchi, der hat immer gesagt: Zuerst muss das politische Europa geschaffen werden, dann das wirtschaftliche Europa und die gemeinsame Währung muss den krönenden Abschluss dieses Einigungsprozesses bilden. Und heute macht man das gerade umgekehrt. Wenn die Wirtschaft nicht selbstregulierend ist, muss das fehlschlagen, weil die Ungleichgewichte immer stärker werden. Zuerst vor allem im realen Bereich, dass diejenigen Länder, die wirtschaftlich weiter fortgeschritten sind, sogar auf einem sehr hohen Niveau stehen, wie Deutschland, dass die immer stärker werden und umgekehrt werden durch die Stärke der grossen Länder die schwächeren Länder sozusagen an die Wand gedrängt. Das hat man schon im 19. Jahrhundert gesehen. Friedrich List, ein großer deutscher politischer Ökonom, hat gesagt, Länder, die auf einem unterschiedlichen Entwicklungsniveau stehen, sollten nicht Freihandel aufnehmen, weil dann eben das starke Land das schwache an die Wand drängt.
Statt dass Europa einer gloriosen Zukunft entgegenschreitet, kämpft es überall darum, Staatsbankrotte abzuwenden. Investoren in der globalisierten Wirtschaft schauen im Moment immer stärker weg von Europa, aber auch von den hochverschuldeten USA. Geht der Westen dem Abgrund entgegen?
Nicht wahr? Wir haben ja jetzt gleichzeitig mit der Krise haben wir ja auch eine gigantische Umstrukturierung in der Weltwirtschaft. Dass neue Wirtschaftsgroßmächte auftauchen, wie China, Indien, Brasilien, Russland weiß ich nicht, zum Teil vielleicht auch, und dass sich die weltwirtschaftliche Aktivität immer mehr in diese Riesenländer verlagert. Ich habe schon das Gefühl, dass der Aufstieg des westlichen Kapitalismus, der ja begonnen hat so um 1500 herum mit den großen Entdeckungen, dann ist die industrielle Revolution gekommen, dass der heute zu Ende kommt. Dass wir wirklich an einer großen Wende stehen.
Heinrich Bortis, Sie sind ein Anhänger und auch ein ausgezeichneter Kenner von John Maynard Keynes. Der britische Ökonom gilt als einer der einflussreichsten Wissenschaftler des letzten Jahrhunderts. Er sprach dem Staat eine wichtige Rolle in der Wirtschaft zu. Der Markt würde die Wirtschaft nämlich nur ungenügend selbst regulieren. Seit den 80er Jahren, seit dem vermeintlichen Siegeszug des Neoliberalismus, wurde Keynes ins Abseits gedrängt. Sollten wir seine Theorien heute wieder ernst nehmen?
Keynes hat nicht nur eine ökonomische Theorie entwickelt, sondern Keynes hat eigentlich verstreut in seinen Schriften auch eine Sozialphilosophie entwickelt, ein Menschen- und Gesellschaftsbild. Den sozialen Liberalismus, und der impliziert, dass man die Gesellschaft als etwas Ganzes sehen muss. Also Mensch und Gesellschaft sind Ganzheiten, vor allem auch die Gesellschaft. Und das kann aber gefährliche Implikationen haben, weil die Liberalen sagen dann sofort, da ganzheitliche Betrachtung, das impliziert letztlich Totalitarismus und eine totalitäre Staatsform. Und das stimmt eben überhaupt nicht. Keynes hat eigentlich ähnlich wie Marx gedacht an das soziale Individuum und die staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen sind dafür da, dass eben das Individuum seine Anlagen entfalten kann, prosperieren kann. Und ich denke jetzt hier natürlich in erster Linie an das Erziehungs- und Ausbildungssystem.
Einen großen Einfluss hatte Keynes auf die Wirtschaftspolitik vieler Staaten nach der Krise der 30er Jahre. Sie, Heinrich Portis, vertreten die These, die gigantische Krise von damals sei vergleichbar mit der Situation von heute und die Krise damals sei vor allem dank dem Zweiten Weltkrieg überwunden worden.
Ich wiederhole hier nur, was grosse amerikanische Ökonomen und Wirtschaftshistoriker sagen, vor allem John Kenneth Galbraith. Er hat immer gesagt, es war nicht der New Deal, der uns aus der Krise herausgeholt hat, sondern der Zweite Weltkrieg. Und der darauf folgende Kalte Krieg, der Rüstungswettlauf zwischen dem kapitalistischen Westen und dem sozialistischen Osten, das war auch die Hauptauftriebskraft für den, kann man sagen, gigantischen Aufschwung in den 50er und 60er Jahren. Sicher kamen noch andere Faktoren hinzu, relativ ausgeglichene Einkommensverteilung, Einrichtung von Alters- und Hinterbliebenenversicherung und so weiter. Aber der Rüstungswettlauf war die Hauptauftriebskraft hinter dem Aufschwung in den 50er und 60er Jahren.
Krieg kann offensichtlich keine Lösung für die momentane Krise sein. Eine Chance wäre die Entwicklung von neuen Technologien. Im 19. Jahrhundert hatte die Erfindung der Eisenbahn zu einem gigantischen Aufschwung geführt. Auch die Computertechnologie beschleunigte das Wirtschaftswachstum der letzten Jahre.
Und jetzt könnte man sagen, wären Umwelttechnologien angebracht. Also umweltgerechte Technologien, Green Technologies oder wie man das auch immer nennt. Aber das Problem ist, wenn wir Umwelttechnologien realisieren, dann wird das heißen, dass die bisherigen traditionellen Technologien in den Hintergrund gedrängt werden und dass das Investitionsvolumen als Ganzes sich nicht erhöht. Man muss ja nicht vergessen, im 19. Jahrhundert gab es den sogenannten Eisenbahnaufschwung, einen gigantischen Aufschwung so von 1850 bis 1873, praktisch genau 100 Jahre vor unserem Aufschwung im 20. Jahrhundert. Und was ist bei diesem Eisenbahnaufschwung geschehen? Das Transportmittel Eisenbahn hat da ein anderes Transportmittel ersetzt, nämlich die Pferdekutsche. Und das sieht man natürlich sofort. Man hat dann weniger Pferdekutschen gebaut und weniger Pferde gebraucht. Und auf der anderen Seite hat man aber Eisenbahn gebaut. Und das bedeutete natürlich eine gigantische Zunahme der Investitionen. Und diese gigantischen Investitionen in Eisenbahnschienen und Lokomotiven und Eisenbahnwagen waren eben hauptverantwortlich für den gigantischen Aufschwung in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und das kann heute nicht mehr stattfinden.
Heinrich Portis, Sie haben aufgezeigt, dass sich die Geldmenge in der Realwirtschaft in den letzten 30 Jahren vervierfacht hat. Im Finanzsektor hingegen hat sie sich in der gleichen Zeit vervierzigfacht. Die Wirtschaftskrise ist zu einem großen Teil eine Bankenkrise. Der Eindruck entsteht, Karl Marx hatte recht, der Kapitalismus schafft sich selbst ab. Aber was muss dann kommen?
Wir können es nicht zulassen, dass selbst für gute Arbeit relativ niedrige Löhne bezahlt werden, wie das in vielen Ländern der Fall ist, und dass einige Leute, die irgendwie an den Quellen sitzen, dass die Gewinne abschöpfen, dass also der reale Sektor sozusagen im Dienst steht des Finanzsektors, dass Unternehmungen Profite erzielen müssen, damit gewisse Aktionäre Dividenden einstreichen können und so der reale Sektor sozusagen den Finanzsektor ernährt, was heisst aus Geld mehr Geld machen. Wir dürfen ja nicht vergessen, im Finanzsektor geschieht keine Wertschöpfung. Wertschöpfung geschieht nur im realen Sektor. Und der reale Sektor muss in einen guten Zustand gebracht werden. Und das kann nur geschehen durch eine ausgeglichenere Einkommensverteilung, dass man also für die gute Arbeit gute Löhne bezahlt, damit die Kaufkraft der Bevölkerung im Allgemeinen gestärkt wird.
Das sagt der Freiburger Wirtschaftshistoriker Heinrich Bortis. Viele seiner Publikationen sind online nachlesbar. Eine Auswahl finden Sie auf den Seiten der Universität Freiburg. Den Link gibt's auf www.rabe.ch unter der Rubrik «Rabe Info». Die Finanz- und Wirtschaftskrise und deren Ursachen beschäftigen uns auch weiterhin im Rabe Info. Wir werden uns während der ganzen Woche mit dem Thema Banken und Bankenkrise befassen. Morgen erfahren Sie mehr über die Hintergründe der aktuellen Schuldenkrise.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's für heute vom Rabe Info. Um 6 Uhr gibt's die Wiederholung und morgen um 11 die nächste aktuelle Sendung. Nachhören kann man das Info jederzeit auch im Internet. Den Podcast gibt's auf www.rabe.ch. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Michael Spahr. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Rall und ich wünsche einen schönen Tag. Merci fürs Zuhören. Habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.